Richter 12, 8 bis 15. Nach ihm richtete Ibzan von Bethlehem das Volk Israel. Der hatte 30 Söhne und er ließ 30 Töchter aus seinem Haus und nahm seinen Söhnen 30 Töchter von auswärts als Ehefrauen. Und er richtete Israel 7 Jahre lang. Danach starb Ibzan und wurde in Bethlehem begraben. Nach ihm richtete Elon, ein Sebuloniter, das Volk Israel. Der richtete Israel 10 Jahre lang und Elon, der Sebuloniter, starb und wurde begraben in Ajalon, in Land Sebulon. Nach ihm richtete Abdon, der Sohn Hillels, ein Piruaniter, das Volk Israels. Der hatte 40 Söhne und 30 Enkel und die auf 70 Eselfühlen ritten. Und er richtete Israel 8 Jahre lang. Danach starb Abdon, der Sohn Hillels, der Piruaniter, und wurde begraben in Piraton, im Land Ephraim, im Bergland der Amalekiter. Gottes Wort.
So, ja. Guten Abend, auch von mir. Wenn ihr euch fragt, wie man zu so einem Predigttext kommt, wenn ihr noch nicht hier in der Gemeinde wart, wir gehen hier halt Vers für Vers durch biblische Bücher und dann bleiben halt auch solche Abschnitte nicht aus. Aber jetzt erstmal, schön euch nach der Sommerpause hier wieder zu sehen. Und für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Christoph und ich bin einer von den Hauptpredigern oder der Hauptprediger hier im Mittwochsgottesdienst. Naja, wir hatten jetzt eine 6-wöchige Sommerpause und starten wieder durch und ich hoffe, ihr habt den Sommer genossen und wenn ihr schon öfter hier wart, auch den Mittwoch so ein bisschen vermisst. Wir jedenfalls, ich und meine Familie, wir hatten einen schönen Sommer. Wir waren in Dänemark und wir haben das als ein sehr ruhiges, friedliches Land erlebt. Also so ein bisschen so, wie unser Text hier vielleicht auch wirkt. Friede, Freude, Eierkuchen. Wir lesen hier nichts von Not, nichts von Bedrückung, nichts von dem, was dem Herrn missfiel, wie in so vielen anderen Texten im Buch Richter, wo es oft schlimme Zeiten gab für das Volk und das Land. Aber ist es wirklich so? Oder trügt dieser Schein nicht vielleicht? Wie sieht es unter der Oberfläche aus? Hat auch Dänemark sozusagen, hat auch unser Text hier nicht seine Herausforderungen? Und ja, die hat er. Gerade für uns, die wir hier in einem relativen Wohlstand unser Leben leben dürfen. Für uns lohnt sich ein tieferer Blick in den Text und auch in die Umstände von der damaligen Zeit. Und da werden wir sehen, wir hören hier zwar von Menschen, deren Leben nach allen weltlichen Maßstäben gut gelaufen ist. Aber unser Leben, das soll sich nicht mit so nach weltlichen Maßstäben wohl oft einer cleveren Politik und kluger Verwaltung à la Dänemark und einem scheinbar ruhigen Wohlstand begnügen. Ein wirklich erfolgreiches Leben, das spiegelt sich nämlich nicht in Reichtum, weder in Kinderreichtum noch in einem Reichtum materieller Art, wie ihn unsere Richter im heutigen Abschnitt ja ohne Zweifel vorzuweisen hatten. Sondern ob unser Leben erfolgreich ist, das bemisst sich nach ganz anderen Maßstäben. Aber steigen wir jetzt mal in unseren Text hier ein. Was können wir von unseren drei kleinen Richtern hier, klein werden diese Richter genannt, nicht so sehr wegen der Kürze von den Versen, über die geschrieben wurden, sondern weil sie das Volk eben vor keiner feindlichen Bedrückung gerettet haben, wie das eben die sogenannten großen Richter im Buch Richter gemacht haben. Und starten wir also mal mit dem Richter Ibzan. Von Ibzan erfahren wir, dass er nach ihm, also nach dem Richter Jephtha, ist damit gemeint, seinen Dienst angetreten hat. Und Jephtha, an den erinnert ihr euch bestimmt noch, wenn ihr schon länger hier in unserer Serie dabei seid. Das war derjenige, der als Sohn von einer Prostituierten aus dem Volk verstoßen worden war, der sich dann als Räuber und Landstreicher im Ausland über Wasser gehalten hat, um dann anschließend als Richter sein einziges Kind umzubringen und ein Blutbad nicht nur an seinen Feinden anzurichten, sondern auch an seinem eigenen Volk. Wenn ihr mehr von dem wissen wollt, dann könnt ihr nochmal die letzte Predigt vor der Sommerpause hören. Naja, aber nach ihm tritt jetzt also dieser Richter Ibzan seinen Dienst an. Und der hat ganz andere Startbedingungen als der Jephtha. Der kommt aus Bethlehem, erfahren wir, und der hat nicht bloß ein einziges Kind, nein, der hat 60 Kinder, die er auch alle unter die Haube bringen kann. Von Krieg, Leid und Ablehnung hören wir dagegen nichts. So viel also zu den Fakten, die sich unmittelbar aus dem Text ergeben. Mittelbar oder indirekt verrät der Text uns damit aber noch ein bisschen mehr. Weil wer 60 Kinder hat, der hat nicht nur eine Frau. Und wer 60 Kinder und mehrere Frauen in der Antike durchbringen kann, der lebt auch nicht von einem schmalen Geldbeutel. Mit Ibzan, da haben wir also einen großen Mann vor uns. Der hat Geld, der hat Frauen und der hat eine breite Machtbasis, nämlich seine riesige Familie. Und der agiert auch clever, indem er seine Stellung eben durch gezielte Heiratsbündnisse absichert und ausbaut. Gezielt verheiratet er seine Töchter und holt andere Töchter für seine Söhne heim. Ibzan ist also ein reicher, ein mächtiger, ein kluger Politiker, kann man sagen. Der eröffnet also hier diese Aufzählung von diesen drei kleinen Richtern. Und beendet wird unsere kleine Richterliste auf der anderen Seite von einem Mann namens Abdon. Der hat einiges mit dem Ibzan gemeinsam. Der Abdon, der kommt aus dem Städtchen Piraton, das lag im Gebiet vom Stamm Ephraim. Und auffällig bei Abdon ist, dass anders als bei den anderen sein Vater besonders erwähnt wird, dieser Hillel. Das lässt darauf schließen, dass der wohl aus einer angesehenen Familie kam. Und was kann man weiter von dem Abdon sagen? Abdon, das ist ein Name, der bedeutet so viel wie Diener oder Knecht. Aber diesem Namen, den macht er jetzt nicht unbedingt alle Ehre. Der ist ja offenbar ähnlich gut situiert wie der Ibzan und auch Abdon hat Frauen, Kinder, Geld und Macht. Und das zeigt er auch. Sogar seine Enkelchen, ja, bekommen jeder einen Esel als Reittier spendiert, wie wir im Vers 14 lesen. Und der Hauke, der hier vor ein paar Wochen mal auch über Esel gepredigt hat, der hat diese Vierbeiner ja sozusagen als die Ferraris der Antike bezeichnet. Ne? Und es lag daran, dass es in Israel damals noch keine Pferdezucht gab und damit war der Esel quasi das Statussymbol in der Zeit. Wir haben mit Ibzan und Abdon also Richter, die offenbar in Zeiten von Wohlstand und Frieden regiert haben und die ihr Stück vom Kuchen auch genossen haben. Frieden und Wohlstand in Israel, wie es scheint, so ein Stückchen Dänemark in der Antike sozusagen. Aber dass die Infos hier nach Friede und Freude klingen, das bedeutet jetzt nicht, dass auch wirklich alles nur Friede und Freude war. Und ja, man kann es nämlich mit Shakespeares Worten so formulieren, ne? Etwas ist faul im Staat Dänemark. Und vielleicht geht's dir auch so im Moment, vielleicht lebst du gerade in einer Phase, in der alles rund zu laufen scheint. Das Leben läuft gut, in Studium oder Karriere geht's voran, der Kontostand wächst und so weiter. Alles gut, oder? Und ja, vielleicht, aber es ist eben nicht immer alles Gold, was glänzt. Schauen wir nochmal in den Text, den ich schon ab und zu mal in dieser Serie im Buch Richter herangezogen habe. Im Buch Richter ist es immer spannend, nämlich wenn man mal das sogenannte Königsgesetz nebendran hängt. Und dieses Königsgesetz, das findet sich im 5. Buch Mose in Kapitel 17. Ich lese jetzt mal aus dem Kapitel 17 die Verse 16 und 17. Nur soll er, also der König, der Herrscher, nicht viele Pferde halten und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr euch gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesem Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät, und er soll sich nicht zu viel Silber und Gold anhäufen. Ja, nicht viele Pferde, nicht viele Frauen, nicht viel Reichtum. Das sind die Don'ts für einen König in Israel gewesen. Und da müssen wir sagen, da würden Ibzan und Abdon jetzt nicht gut abschneiden. Viele Frauen, viel Geld und ja, viele Esel halt. Diese beiden wohlhabenden Männer, die sind also nicht unbedingt die Idealbesetzung für eine Führungsaufgabe gewesen. Und ja, klar kann man jetzt sagen, ja, aber Könige waren es doch nicht, sondern eben Richter. Und mehr noch, ihren Lebensstil, den haben sie ja schon noch vorher gepflegt, als Privatmänner sozusagen, weil wer 60 Kinder hat und auch noch verheiratet und wer 30 Enkel kennenlernt, der fängt nicht erst während dieser relativ kurzen Amtszeit von 7 oder 8 Jahren an, sich seinen Harem und seinen Wohlstand aufzubauen, sondern der hat schon ja vorgesorgt sozusagen. Also darf man Ibzan und Abdon überhaupt an so einem Gesetz wie dem Königsgesetz hier messen? Und es ist eine berechtigte Frage und ja, vielleicht darf man das auch nicht unmittelbar. Aber als Richter, da haben sie ja durchaus königliche Aufgaben wahrgenommen. Und auch als Privatmänner wissen wir spätestens aus neutestamentlicher Sicht, dass die Vielehe niemals Gottes Plan gewesen ist und das Reichtum zwar ein Segen sein kann, aber viel öfter doch zu einem schlimmen Götzen wird. Man kann sich also schon so ein bisschen versuchen rauszuwinden und den Maßstab von diesem Königsgesetz sozusagen nicht anzulegen. Aber so ganz aus der Verantwortung stehlen, das kann man sich eben auch nicht. Oder anders formuliert. So ein Leben in der Grauzone vom Erlaubten, das kann doch nicht der Anspruch sein, wenn wir Gott wirklich dienen wollen. Es geht ja nicht darum, möglichst geschickt klare Verbote Gottes zu meiden, sondern wir wollen ja aktiv zu Gottes Wohlgefallen leben. Wir wollen doch nicht so ein Vermeidungschristentum leben, dass Gottes Verbote halt irgendwie umschifft, um dann doch in dem gesteckten Rahmen dann der eigene König zu sein, sondern wir wollen aktiv zur Ehre Gottes leben. Als Beispiel, im 1. Timotheusbrief im Neuen Testament, da lesen wir im 3. Kapitel die Anforderungen, die Gott an Gemeindeleiter stellt. Und ich lese jetzt mal exemplarisch, nicht den ganzen Abschnitt, aber exemplarisch mal die Verse 2 bis 4. Da heißt es, nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Das sind also nicht alle, aber einige der Anforderungen an Gemeindeälteste. Und ich, der ich jetzt keiner davon bin, kann natürlich hingehen und sagen, na und, was geht mich das jetzt an? Ich gehe jetzt nach dem Gottesdienst erstmal ordentlich ein Trinken, pinkel vielleicht auf dem Nachhauseweg an irgendeine Straßenecke und falte zu Hause angekommen meine Frau und die Kinder erstmal wegen ihrer Kleinigkeit zusammen. Ist doch alles okay, weil Ältester bin ich ja nicht. Aber so funktioniert es eben nicht. Was für einen König schlecht ist, das ist es auch für das Volk. Was für einen Ältesten gut ist, das ist es auch für die Mitglieder der Gemeinde. Diese Dinge, die erwartet Gott von Ältesten, sie gefallen ihm aber ohne Zweifel bei uns allen wohl. Wenn du also an manchen Punkten in deinem Leben eigentlich weißt, oha, eigentlich solltest du die angehen, aber klipp und klar verboten sind sie auf der anderen Seite ja nicht, dann schiebt es nicht auf. Wir sollten uns nicht so aus der Verantwortung stehlen, weil wir vielleicht in noch keiner herausgehobenen Position stehen oder warum auch immer, so nach dem Motto, ach, das Rauchen und Trinken, das lasse ich dann, wenn ich, ja keine Ahnung, mal Kinder habe. Oder, oh ja, mein Gebetsleben, das bringe ich in Ordnung, falls ich dann doch mal irgendeine Verantwortung in der Gemeinde übernehme. Nein, wir sollten nicht in Grauzonen leben und Veränderung, zu der Gott uns ruft, aufschieben. Die Dinge, die unseren Leitern gut anstehen, die sind auch für uns selbst niemals verkehrt. Was für Leute mit großer Verantwortung angemessen ist, das ist grundsätzlich auch für uns alle wichtig. Okay, aber könnte man jetzt ja einwenden, aber hat Gott die Richterzeit von Ibzan und Abdon nicht trotzdem gesegnet? So verkehrt können die ja nicht gewesen sein. Aber naja, Ibzan und Abdon, das waren nach weltlichen Maßstäben wirklich erfolgreiche Herrscher, erfolgreiche Richter, wenn man so auf ihr Leben schaut. Aber wie ging es denn dem Volk währenddessen, dem Volk, für das sie ja Sorge tragen sollten? Und hier ist jetzt ein Blick in die Chronologie der Ereignisse interessant, über die Bücher, die hier unsere Predigtreihe, die in unserer Predigtreihe im Zentrum stehen, die Bücher Richter und Ruth. weil ja, unsere Textstelle selbst, die sagt halt wenig, wie es dem Volk im Land ging. Aber die anderen Bücher, die Texte in den Büchern, die sagen es eben doch. Weil Ibzan, Elon und Abdon, das sind wohl diejenigen Richter, die zu der Zeit der Handlung vom Buch Rut amtiert haben. Und zudem hat sich die Richterzeit von Elon und Abdon mit der von Simson, von dem wir noch später hören werden, in den nächsten Wochen, mit dem hat sie sich überschnitten. Und damit ist aber klar, dass der Wohlstand von Ibzan und Abdon wohl eher das Gegenteil von dem war, was das normale Volk erlebt hat. In die Regierungszeiten von unseren kleinen Richtern fallen damit eine Hungersnot, wie wir aus dem Buch Rut erfahren, große Armut, Abfall vom Glauben und die Bedrückung durch die Philister, von den Dingen werden wir in den nächsten Wochen noch hören. Es war eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen zu der Zeit. Es war was faul in Dänemark. Dem Volk, dem ging es mal mehr, mal weniger, in ja, vieler Hinsicht schlecht. Ibzan und Abdon, die haben im Wohlstand gelebt und damit aber, wie es den Anschein hat, so ein Stück weit entkoppelt von den Nöten des Volkes um sie herum. Und das ist tragisch. Aber lass uns da jetzt auch nicht vorschnell so die Lanze über den beiden brechen. Weil das ist ja eine Gefahr, die persönlicher Wohlstand mit sich bringt und vor der wir wahrscheinlich selbst auch nicht gefeit sind. Wenn es uns gut geht, sind wir da nicht sehr schnell dabei, auch das Leid von anderen zu vergessen. Eben dieses Leid, das könnte uns ja sonst womöglich am Genuss von unserem eigenen Wohlstand hindern. Und was geht's uns denn überhaupt an, wenn andere Menschen Not leiden? Haben wir überhaupt Augen für die Armut in unserem eigenen Land? Oder sagen wir uns vielleicht schlicht, dass der Sozialstaat das schon regelt? Oder was interessiert es uns überhaupt, wie es einem Klickarbeiter in Indien geht, wenn uns nur die KI schnell und bequem die Antwort liefert? Oder was kümmert uns auch der geistliche Niedergang um uns rum? Bewegt uns die geistliche Not hierzulande? Oder lässt uns das nicht oft kalt? Was soll ich denn den anderen mit Jesus auf die Nerven gehen und dadurch meine eigene Ruhe stören lassen? Aber wir müssen diese Nöte, seien sie jetzt materieller oder geistlicher Art, an uns ranlassen. Wenn ihr im Neuen Testament gelesen habt, dann wisst ihr, Jesus selbst war voller Mitgefühl, wenn er die Menschen angeschaut hat. Und wie steht's mit uns? Wir dürfen uns und die Art und Weise, wie wir leben, eben nicht abkoppeln von der Not um uns herum. Sondern lass uns mit dem, was wir können und haben, helfen, so gut wir das eben können und verstehen. Und Gott möge uns da echt freigebiger machen. Wo nötig mit unserem Hab und Gut und vor allem auch mit seinem Wort. Lass uns nicht so bloße Beobachter sein von einem Niedergang um uns rum. Beobachter, die sich so das Spektakel versteckt hinter einem sicheren Wohlstandszaun anschauen. Wenn wir das machen, dann werden wir vielleicht nicht nach weltlichen Maßstäben erfolgreich sein. Wir werden vielleicht nicht als stark, groß, reich und mächtig in Erinnerung bleiben. Aber wir sammeln uns einen besseren Schatz. Und wenn wir dann nicht anders in Erinnerung bleiben als Elon, dann soll uns das mehr als genug sein. Über Elon, über den haben wir nämlich noch nicht gesprochen. Was sagt die Schrift über Elon? Ich lese jetzt nochmal die Verse in Richter 12, die Verse 11 und 12, wo es um den Elon ging. Nach ihm, also nach Ibzan, richtete Elon, ein Sebuloniter, das Volk Israel. Der richtete Israel 10 Jahre lang. Und Elon, der Sebuloniter, starb und wurde begraben in Ajalon im Land Sebulon. Ja, und das ist wirklich wenig Information. Wir erfahren anders als bei Ibzan und Abdon nicht mal die Herkunftsstadt, sondern nur, dass er aus dem Stamm Sebulon kommt. Damit erhalten wir aber anscheinend die eine relevante Info, dass er nämlich einer aus Gottes Volk war. Und was will man mehr? Was findet ihr besser, wie man später mal an euch denkt? Keine Ahnung, Fabio, ein mächtiger, starker, reicher Mann oder lieber so, Fabio, einer aus dem Volk Gottes. So wie Elon, ein Sebuloniter, von allen drei Richtern, von denen wir heute gehört haben, hat er jedenfalls am längsten regiert. Und das ist gut so. Und doch, während der Regierungszeit aller drei Richter geht der Niedergang Israels weiter und weiter. Auch Abdon, auch Elon, auch Ibzan waren nicht die richtigen Erlöser für das Volk. Gottes Volk, wir brauchen eben weder einen wohlhabenden Gönner, so wie Abdon, auch keinen einfachen Gottesmann wie Elon und auch keinen weltklugen Herrscher wie Ibzan. Wir brauchen mehr. Gehen wir zum Abschluss nochmal zurück an den Beginn von unserem Text. Ibzan hat in Bethlehem gelebt, reich und wohlhabend. Und er hat persönlich dafür gesorgt, dass in seinen Tagen viele Königskinder das Licht der Welt erblickt haben. Aber keines von ihnen hat das Volk aus der Not geführt. Erst mehr als 1000 Jahre später kommt in derselben Stadt ein Kind zur Welt, das den Lauf der Geschichte dann ein für allemal verändert hat. Nicht geboren in großem Wohlstand, sondern ärmlich in einem Stall. Es kam auch nicht als mächtiger Herrscher oder starker Held, sondern als ein wahrer Abdon, als ein demütiger Diener. Und dieses Kind blieb selbst zwar ohne Kinder, und es hat doch unzählige Nachkommen gezeugt. Und ihr wisst, von wem die Rede ist. Jesus Christus ist dieser eine wahre Richter, von dem all unsere Helden hier nur ein blasser Schatten sind. Und wir sind eingeladen, alles auf die Karte dieses Retters und Richters zu setzen und ihm nachzufolgen, nach seinem Willen zu leben oder besser, ihn selbst in uns leben zu lassen. Damit unser Christsein nicht in einem Vermeiden von Verboten sich erschöpfen, abgekoppelt vom Leid in der Welt, sondern dann werden wir wirklich zu seiner Ehre leben, anstatt in den Grauzonen von unserem eigenen Leben zu regieren. Wir werden dann vielleicht nicht erfolgreich sein in den Augen der Welt, dafür aber erfolgreich nach Gottes Maßstäben, bescheiden und demütig und wie Jesus selbst an der Seite von denen, die in Not sind. Amen.